Wir hören auf Gottes Wort zum heutigen Sonntag, Psalm 4. Ein Psalm Davids vorzusingen beim Saitenspiel. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit, da du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern? Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Zürnet ihr, so sündiget nicht. Redet in eurem Herzen, auf eurem Lager und seid stille. Opfert, was recht ist, und hoffet auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Lieber Vater, an diesem Morgen, wo wir wieder neu das Wunder und das Geschenk der Gottesbegegnung erleben dürfen, wollen wir dir zuerst danken für alle Segnungen in der vergangenen Woche, für alle Bewahrung, allen Trost, allen Zuspruch, aber auch für alle Vergebung, für unseren Unglauben, wo wir dir nicht die Ehre gegeben haben, die dir alleine gebührt. Und wir danken dir, lieber Vater, dass uns David in diesem Psalm wieder neu die Koordinaten für unsere Gottesbeziehung in so wunderbarer Weise aufzeigt. In all unserer Not ist unser Fundament allein deine Gerechtigkeit, die du uns geschenkt hast in und durch deinen Sohn. Und wir stehen unter dem Schutz deiner bewahrenden Führung. Tag für Tag kümmerst du dich in unseren großen und kleinen Alltagsdingen als der große Gott um uns. Danke, lieber Vater, was bist du für ein Gott? Und so wollen wir mit Daniel jetzt bitten, Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Wir brauchen das auch für unsere ganz persönliche neue Woche, dass du mit deiner Liebe, Treue, Größe, Freundlichkeit, Barmherzigkeit unser Herz erreichst, unser Herz durchdringst und unser verzagtes, kleingläubiges, ängstliches Herz immer wieder neu ermutigst. Singe dazu deinen Boten Andreas Schäfer, vollmächtige du ihn. Wir bitten dich für unsere Kinder in ihren Gruppen, dass du ihnen begegnest, dein Wort ihnen groß machst, sie zu dir rufst und sie bewahrst. Danken wir, dass wir verbunden sein dürfen mit deiner Gemeinde weltweit und bitten dich jetzt auch ganz besonders für dein Volk Israel in aller Not, in aller Drangsal, dass du den Regierenden Weisheit gibst. Und besonders unsere Geschwister dort segnest, bewahrst, beschützt. Danke, lieber Herr, dass du da bist und wir in deiner Gegenwart jetzt dein Wort hören dürfen. Amen.
Es war ein voller Tag gewesen, richtig voll. Wenn wir es richtig nachvollziehen können, hatte sich die Nachricht ausgebreitet, dass Johannes der Täufer hingerichtet worden war. Tiefe Zäsur für Jesus und seine Truppe. Sie zogen sich an den Tag zurück, aber es gelang ihnen nicht richtig. Schnell sammelten sich ganz, ganz, ganz viele Menschen um sie herum. Und an diesem Tag war Jesus auseinandergesetzt mit den unterschiedlichsten Kräften, die da soeben an dem Tag da waren. Der Höhepunkt des Tages war überschritten. Tausende hatten sich gesammelt. Was sollen sie tun? Es kam zu diesem ganz besonderen Ereignis, dass sie sich rund 5.000 Männer, und wo 5.000 Männer sind, sind 10.000 Frauen, also zu circa 15.000 Menschen, ach die Kinder, nochmal 5.000 Kinder, also auf jeden Fall eine Riesensumme von Menschen zusammen waren, versorgt worden sind in dieser Speisung der 5.000. Was für ein Tag. Und dann am Abend hat Jesus seine Truppe genommen und die Jünger in dieses Boot gesteckt. Und jetzt kam der Höhepunkt. Für ihn. Jetzt kam für ihn der Höhepunkt. Man liest das in Matthäus 14 und kann sofort innerlich nachvollziehen. Jetzt passiert Psalm 4. Jetzt passiert Psalm 4. Jetzt hat Jesus die Chance, in die Gegenwart seines Vaters zu treten und diesen Wahnsinnstag mit allem, was er in sich trug, vor seinem Vater auszubreiten. Jetzt ist der Höhepunkt da. Jetzt passiert Psalm 4. Psalm 4, der Abendpsalm. Wir haben ja gesagt, 3, morgen, 4, Abend, 5, morgen, 6, Abend. Das sind ja diese Rhythmuspsalmen, 3, 4, 5, 6. Wunderbar an den Anfang des Psalters gesetzt. Und hier dieser Abendpsalm. Ja, natürlich, das haben schon seit 2000 Jahren die Gläubigen gesehen. Der Fromme, Singular, von dem hier die Rede ist, der Heilige, von dem die Rede ist, das ist der eine. Jesus ist die Erfüllung des Psalm 4, wie die Erfüllung aller Psalmen. Aber hier ist es ganz offensichtlich, es springt einen quasi an, dass selbstverständlich jetzt das Wunder von Psalm 4 passiert. Er tritt in die Gegenwart des Vaters, er betet, er redet, er schüttet vor ihm sein Herz aus. Augustin, der großen Ausleger, selbstverständlich sagt sogar, das, was hier ist, ist nicht nur ein irdisches Geschehen, sondern das, was hier im Psalm 4 abgebildet wird, ist das Geschehen, was Jesus in der Gegenwart des Vaters nach Kreuz und Auferstehung gesagt hat. So ging es mir und jetzt komme ich endlich zu dir. Ich bin angekommen beim dir, der Heilige, der Fromme aus Psalm 4. Ja, tatsächlich, jetzt passiert Psalm 4. Aber zurück von dieser christologischen Perspektive, zurück zum Alten Testament. Ja, wir sind also auf dieser David-Ebene und ja, wir haben Psalm 3 verstanden, dass es nicht der junge, dynamische David ist und dass die Psalmen 3, 4, 5, 6 eher so eine Art Rückblick darstellen. Die absolutische Krise spielt mit hinein, wie stark in dem Psalm 4, können wir nicht mehr nachvollziehen, aber zumindest ist er nahe dabei. Und jetzt gibt der alte David, der glaubenserfahrene David, uns einen Rückblick. Was ist wesentlich? Was ist wichtig? Was sind die Basics? Was sind die Dinge, auf die der glaubende Mensch sich immer und immer und immer wieder zurückzieht? Also nicht die Specials, sondern die Basics, die Grundlagen. Das, was man zu 99% braucht, nicht das 1% Sonderzeug, sondern die 99% Basics, das, was man einfach zum Leben als glaubender Mensch braucht. David, nimm uns damit hinein. Zeig uns dein Modell, zeig uns deine Art, mit Gott zu leben, mit ihm deinen Weg, deinen Alltag, durch einen ganzen Tag zu gehen, morgen, Abend. Was ist es denn? Und jetzt sind wir dieser Psalm mit hinein, Sie haben ihn ja gehört und gelesen, in eine ganz eigenartige Art der Darstellung. Wie heißt es so schön in den Kommentaren? Er ist voll von dialogischen Elementen. Ach ja, toll, gut erkannt, klar. Also auf der einen Seite betet David, ganz klar betet David. Und dann erzählt David im Gebet, vor Gott, was er so am Tag gesagt hat. Also er zieht das noch einmal durch. Er sagt nochmal, also da war ich übrigens da und da war ich übrigens dort. Dort habe ich so reagiert und dort habe ich so reagiert. Und du weißt, mein Gott, wie das gelaufen ist. Das heißt, der ganze Tag zieht noch einmal Revue, wo David vor seinem Gott ist und mit ihm das Geschehen durchspricht. Er kann tatsächlich den Raum des Gebetes betreten. Er geht mit seinem Gott den ganzen Tag durch und er schließt den Tag ab mit Gute Nacht. Oder ich heiße anders, ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Ja, das war's, mein Gott. Gute Nacht, bis morgen. Was für ein Geschenk. Wie würden wir das denn sagen? Wie sieht denn so normales Leben von Jesus-Leuten aus? Wie kann man das denn beschreiben? Wir können es einfach mal so beschreiben, mit dem Motto, wie würden wir einem Menschen erklären, der noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat, was uns so tagsüber eigentlich ausmacht, wie wir so durch den Tag latschen. Also, weil wir da unterwegs sind, unseren Familien, Arbeit, Zuhause, Gemeinde, normales Umfeld, Vereine, was eben alles so dran ist. Ach, der ganze Kram eben. Wie lebt man denn so, wenn man mit diesem Gott unterwegs ist? Und umgekehrt auch für uns natürlich. Dass wir uns das neu gegenseitig zusprechen, aufklären, tröstend, die Koordinaten wieder festmachend, was hier uns dieser David sagt. Sag mir doch mal, David, sag mir die Basics. Und das Erste, was uns David sagt, ist, ich bete. Ich rede mit dir über mein Gebet. David betritt mit uns den Gebetsraum. Eben, Matthäus 14 parallel. Alle Jünger weg, endlich das Brot legt ab und man kann förmlich spüren, wie sich Jesus freut. Puh, alle weg, super, jetzt kann ich ganz, ganz schnell zu meinem Vater. Er geht auf einen Berg, auf einen einsamen Ort, niemand ist da. Endlich Ruhe, endlich Zeit, den Gebetsraum zu betreten, die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist es. Ich kann beten. Ich kann beten. Was für ein Geschenk. Was für ein Riesengeschenk. Man weiß ja gar nicht, wo man anfangen, wo man aufhören soll. Wenn dieses Stichwort in der Bibel anfängt, da gehen ja quasi Dateien fast ohne Ende auf, die mit diesem Thema in Verbindung stehen. Der Mensch, der eine Beziehung zu Gott hat, kann beten. Natürlich, ich weiß nicht, welche Gestalt aus dem Alten Testament Ihnen da besonders einfällt. Da sehen Sie vielleicht einen Mose dastehen. Ein Mose dastehen, wie er in diesem Zelt der Begegnung ist. Was für ein Fluchtort für diesen Mann. Tatsächlich endlich mal Ruhe von diesem Millionenvolk. In aller Ruhe in der Gegenwart Gottes sein und mit Gott das alles zu besprechen. Und man spürt ihm förmlich ab, dass das kein notwendiges Übel ist, sondern dieses Beten in der Gegenwart Gottes stehen dürfen, für ihn, für den Mose, eine absolute Oase ist. Ein absolutes Geschenk im Zelt der Begegnung. Oder denken Sie Jahrhunderte später an eine Frau wie Hannah. Mit all ihrer Last, all ihrer Not, all diesem Wahnsinnsdruck, der auf dieser Frau über Jahre und Jahrzehnte lastete, jetzt nicht bei sich zu bleiben, sondern im Silo, wo das Heiligtum angekommen war, an Eli vorbei, sich vor Gott zu stellen und das ganze Herz auszuschütten vor dem lebendigen Gott. Ja, sie hat diesen Beobachter, Eli hat zugeschaut, aber normalerweise schaut ja niemand zu, wenn wir in die Gegenwart unseres Gottes kommen und beten. Oder sie sehen ein Hiskia vor sich. Die ganzen assyrischen Heere lagern um Jerusalem herum. Was soll er jetzt noch machen? Er kann nichts mehr machen. Er kann überhaupt nichts mehr machen. Er kann entweder kapitulieren oder er kann in die Gegenwart Gottes treten. Dann läuft dieser Mann in die Gegenwart Gottes. Er rennt in den Tempel, sagt dem Propheten Jesaja noch Bescheid und erklärt ihm diese Not und schüttet sein Herz, wunderbar beschrieben, dreifach wunderbar beschrieben in der Bibel, sein Herz vor dem lebendigen Gott aus. Wir können beten. In diesem Text, im Eingang, nimmt uns ja hier David hinein in das Geschenk des Gebetes. Man kann es ja ganz unterschiedlich beschreiben. Hier sind so mal eben so nebenbei sind hier so fünf Elemente genannt, die für David wichtig sind, wenn er betet. Zum einen sagt er ja, dieses Wort wird meistens übersetzt, ich rufe zu dir. Und rufen ist für uns immer mit einer bestimmten Tonstärke verbunden. Das ist gar nicht gemeint, das kann auch sehr leise sein, trotzdem kann ich sagen, ich rufe. Rufen ist der Fachausdruck für, ich bin nicht im Smalltalk mit irgendjemand hier auf dieser Welt, sondern rufen ist der Fachausdruck der Gebetssprache. Ich spreche jetzt mit dem lebendigen Gott, mit dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Da wird gerufen, um zum Ausdruck zu bringen, das ist eine ganz andere Art von Reden, als ich sonst normalerweise es eben in der Kommunikation hier so durchbringe. Denn der Adressat, an den eben jetzt mein Reden geht, ist ja ein ganz anderer. Und wir wissen bei unserem berühmten Kommunikationsdreieck, was da wirklich wichtig ist. Nicht nur wer der Absender ist, sondern wohin ich spreche. Und deswegen kommt, wenn Gott angesprochen wird, ganz oft dieses Wort in der Bibel vor, ich rufe zu Gott. Ich bin mir des Gegenübers, dem lebendigen Gott, bewusst und trete in seine Gegenwart hinein. Der ist diese Gebetssprache. Und dazu gehört, dass hier nebenbei unser David sagen kann, dieser Gott ist übrigens der, der mir die Gerechtigkeit geschenkt hat. Er ist meine Gerechtigkeit. Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu Gott. Ich ein fehlerhafter Mensch. Ich ein Mensch mit allen Schwächen, allen Einschränkungen, allen Zweifeln, allem Unglauben, aller Unreinheit, dem ganzen Mischmasch meiner Persönlichkeit, kann vor Gott stehen, ohne dass ich rot werden muss und sagen, du bist meine Gerechtigkeit. Du hast mir Gerechtigkeit geschenkt. Das klingt ja schon richtig neutestamentlich. Da leuchtet es ja schon ganz Jesusmäßig auf. Denn wir haben ja nicht unsere eigene Gerechtigkeit. Wir haben eine fremde, eine göttliche, eine geschenkte Gerechtigkeit. Und so stehen normale Menschen, so stehen du und ich in der Gegenwart Gottes und können sagen, ich rufe zu dir, Gott, von dem meine Gerechtigkeit herkommt. Und als Gerechtfertigter stehe ich in deiner Gegenwart und trete jetzt, wie heißt es hier bei Luther, aus der Angst heraus tröstest du mich. Ah, eigentlich viel kräftiger im Sinn von aus der Enge komme ich jetzt in die Weite. Aus der Enge komme ich in die Weite. Und die Weite ist interessanterweise der ganz kleine Gebetsraum. Interessant. Er ist ja äußerlich gesprochen jetzt nur bei sich und Gott. Aber das, was er jetzt erlebt, erlebt er als Weite. Jetzt ist weit. Nur ich und Gott, was für eine Weite. Ohne Gott, was für eine Enge. Aber mit Gott im Gebet trete ich in die Weite. Mein Geist, meine Seele, mein Herz, es geht auf, weil Gott in seiner Größe und Majestät in mein kleines Leben, in meine Enge hineinkommt, wird mitten im Gebet, wie oft haben wir das erlebt, mitten im Gebet, diese gruselige Enge, in der wir eingesperrt sind in unserem Leben, plötzlich zu einer wunderschönen Weite. Mein Gott, ich rufe zu dir, meine Gerechtigkeit, in die Weite hast du mich hineingestellt und gibst mir, so heißt es, deine Gnade. Fachausdruck. Diese zuwendende, zuschüttende Liebe Gottes. Bevor der irgendetwas gesagt hat, kriegt er erstmal so eine Dosis Liebe drüber geschüttet, über diesen ganzen Tag, den er erlebt hat, und das bringt er zum Ausdruck und sagt ihm, das Besondere ist, dass du, mein Gott, mich hörst, dass ich nicht nur einfach ins Nirvana reinplappere, sondern dass du, mein Gott, mich hörst. Was für ein Geschenk, beten zu dürfen. Ich rufe zu dir mit deiner geschenkten Gerechtigkeit, ich trete in die Weite. Ich darf wissen, dass du mich mit Gnade beschenkst, dass du mich jetzt hörst. Mann, neutestamentlich kann man ja gerade weitermachen. Das ist ein Riesenvorrecht für Jesus, Leute, zum Vater kommen zu dürfen, zum Vater kommen zu dürfen. Irgendwann ist der Tag vorbei, ich weiß nicht, wie lange gedauert hat. Bei Ihnen, bei mir, 12, 16, 18, 20 Stunden. Und dann sind endlich alle weg und alles erledigt oder zumindest abgebrochen. Und dann bleibt noch ein Rest vom Tag und ich trete in die Gegenwart dieses Gottes. Ich trete in die Gegenwart dieses Gottes. Mein Gott, hier bin ich. Ich habe es überlebt. Jetzt bin ich endlich bei dir angekommen. Gerechtfertigt, mit Gnade beschenkt. Du hörst mich. Ich rufe zu dir. Jetzt ist es weit. Jetzt ist es weit. Gut. Und was passiert normalerweise jetzt? Normalerweise passiert es das, was uns Jesus in der Bergpredigt gelehrt hat. Sehr guter, prinzipieller Rat von Jesus. Nämlich, geh in dein Kämmerlein und mach die Tür zu. Fertig. Das heißt, eigentlich kriegt jetzt normalerweise niemand was mit von dem, was jetzt abläuft. Ist auch gut so, nicht wahr? Ist ja gut so. Ich brauche ja wenigstens einen Raum, wo ich ohne Kontrolle bin und nur mit dem lebendigen Gott. Ne? Ja, genau. Also jetzt bin ich in diesem Raum mit meinem Gott. Es wird ganz weit, aus der Enge in die weite Tür zu. Wunderbar. Aber jetzt bleibt die Tür offen. Die Tür bleibt offen. Sie stehen quasi noch an der Tür und hören, während drin David anfängt. Während der quasi anfängt, jetzt den Tag Revue passieren zu lassen. Also der sitzt bei Gott und Gott fragt ihn, war denn auch der Tag heute so? Und David sagt, wenn du willst, ach ja, du weißt ja. Aber wenn du wüsstest, was heute alles wieder los war, wie mein Tag so gelaufen ist. Ach mein Gott, wie sagt ein Ausleger, der schon ein bisschen älter, schon lange bei Jesus, er kämpft mit den Unbilden des Alltags. Schönes Wort, ne? Kennen Sie es noch? Unbilde des Alltags. Kennen Sie auch die Unbilden des Alltags? Das ganze Mischmasch, der ganze Kram, den Sie nicht gebucht haben, den Sie eigentlich gar nicht wollten, auf den sie nicht scharf sind. Das ganze zähe Zeug, diese Auseinandersetzung und Alltag. Ich hatte meine Kämpfe. Sagt David, ich hatte meine Anfechtungen. Ich hatte den ganzen Kram. Du weißt ja, wie es so läuft, die letzten 18 Stunden. Was war denn? Erzähl doch. Und jetzt nimmt er uns dialogisch mit hinein in zwei Szenen von seinem Tag. Du auf der einen Seite, mein Gott, das sind die Verse 3, 4, 5, 6. Auf der einen Seite, mein Gott, hatte ich mit diesem bescheuerten, hochnäsigen Leuten zu tun. Das steht mir hier, mein Gott. Ihr Herren heißt es, ihr Herren. Ihr, die ihr meint, ihr wärt was, können sich das alles möglich überlegen. Ihr Mächtigen, ihr Angesehen, ihr Herrensöhne sind die Übersetzungen. Was ist das Kennzeichen von denen? Das Kennzeichen von denen ist gar nicht, dass sie oben sind. Das ist das geringste Problem. Das größte Problem ist, dass die oben sind ohne Gott. Das ist das Problem. Oben sein ohne Gott, das ist eine Katastrophe. Die machen Eitles und die machen Nichtiges. Die sind voller Lüge. Mein Gott, die denken, sie wären es und haben dich komplett vergessen. Und so leben sie auch. Und du weißt es, wie das heute wieder war. Aber du weißt auch, wie ich versucht habe, ihnen zu kontern. Ich habe ja versucht, ihnen zu kontern. Ich habe mich ja nicht zurückgezogen, sondern ich habe tatsächlich ein Stück weit mein Gesicht in den Wind gestreckt. Und da habe ich ihnen doch mal so ein paar Dinge gesagt. Ich habe ihnen nämlich gesagt, erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe. Er hat keinen Gottesbeweis geführt. Ach, Gottesbeweis können Sie allen Hasen geben. Das, was Sie absolut sagen können, was absolut trumpft, ist Ihre Erfahrung. Was haben Sie für eine Erfahrung gemacht mit dem lebendigen Gott? Ob der andere es gut findet, ist ein ganz anderes Kapitel. Aber erst einmal ist die Frage, was habe ich mit meinem Gott erlebt? Und das sagt der Heilige, der Chassid, der Fromme, der Glaubende, der David, der Jesus, der Mensch mit Gott, solange es ihn gibt, der sagt, du hast ja überhaupt keine Ahnung. Du hast überhaupt keine Ahnung, was die absolute Qualität meines Lebens ist. Meine Qualität ist nicht mein Intellekt, ist nicht mein Kontoauszug, ist nicht meine Berufsausbildung, ist nicht mein Alter, nicht mein Geschlecht, Punkt, 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 Punkt. Das Spezielle meines Lebens ist, Gott ist in mein Leben hineingetreten. Gott ist in mein Leben hineingetreten. Das ist ein Wert, den kennst du leider noch nicht, aber ich muss dir zumindest sagen, dass es ihn gibt. Erkennt doch, dass der Herr seine Heiligen, Lutherdeutsch, wunderbar führt. Man muss eigentlich sagen, gesondert führt, extra führt, im Unterschied führt, also im Anderssein führt. Da ist der Wahlgedanke drin. Gott hat gewählt, auf eine andere Seite gestellt, auf die Seite des Glaubens gestellt. Das ist eine komplett andere Spur. Ob man als Glaubender oder als noch nicht Glaubender durchs Leben marschiert, ist eine komplett unterschiedliche Lebensweise. Und man erlebt ja auch dann diese unterschiedliche Lebensweise, je länger, desto mehr. Mein Gott, das ist mein Geschenk. Das bleibt mir. Da kann unendlich viel weggehen, aber das bleibt mir. Du hast dich mit meinem Leben verbunden. Das ist meine Mitte. Das habe ich ihn gekontert. Und ich habe ihm auch noch gesagt, dass auch ich das Besondere lebe, dass Gott mich hört, wenn ich ihn anrufe. Ich bin im Gespräch mit dem lebendigen Gott. Das ist natürlich was ganz Irres. Bei den Herren, Söhnen, die ohne Gott unterwegs sind, die Eitles und Lügen produzieren. Das können auch ganz kleine Herren sein, das sind nicht nur die ganz großen Herren. Das können übrigens auch Frauen sein, also das ist jetzt nicht festgelegt im Geschlecht. Aber auf jeden Fall, wie auch immer, die ohne Gott Eitles und Lügenhaftes produzieren. So, das habe ich ihnen gesagt. Und mein Gott, du weißt ja, wie ich bin. Dann habe ich ihnen noch 6 Imperative mitgegeben. Ich habe ihnen noch mal so 6 kleine Befehle mitgegeben. Ich habe ihnen gesagt, so geht das nicht. Habe ich ihnen gesagt, jetzt erkennt es doch. Das heißt, ich habe ihnen gesagt, ihr müsst jetzt darauf achten, dass der lebendige Gott da auch mit eurem Leben was vorhat. Und jetzt lesen wir den Satz, den wir aus dem Epheserbrief kennen, nochmal anders. Denn hier heißt es ja, entsprechend dem, was Paulus im Epheserbrief zitiert hat, zürnt ihr, so sündigt nicht. Das Wort zürnen, was da steht, das hat Paulus dann von der Septuaginta in den Epheserbrief mit rübergenommen. Eigentlich meint es hier an dieser Stelle nur zittert. Also seid erregt, seid bewegt, lebt nicht einfach euren, in Anführungszeichen, gottlosen Stiefel so weiter. Erlebt tatsächlich Gottesfurcht und dann bedenkt bitte auch, wie ihr euer Leben weiterleben wollt. Tut was Vernünftiges, ihr werdet Rechenschaft ablegen müssen für euer Handeln und vertraut dem lebendigen Gott. So, das habe ich versucht, ihnen zu sagen, mein Gott. Das war die eine Sorte, das waren die Hochmütigen. Und dann weißt du, mein Gott, dann kommt ja gleich die andere Sorte. Das sind die genau auf der anderen Seite. Kaum hatte ich mit den einen aufgeräumt, kam die andere Seite, die ganzen Kleinmütigen. Das sind die kommen, gehen aufrecht unterm Teppich durch und es passiert nichts. Ja, das sind die sind so dermaßen platt, die wissen gar nicht mehr, wie sie den Tag überleben sollen. Die sagen zu mir, die vielen, die sagen zu mir, das sind die Verse 7, 8, wird uns Gott noch etwas Gutes sehen lassen? Man spürt schon förmlich die depressive Luft. Da ist so die Melancholie durch. Da hat man keine Power mehr. Das ist alles grau aus, dunkelgrau. Was soll man denn machen? Aber mein Gott, du weißt, ich habe versucht, mit dem Lager der Kleinmütigen zu reden, die so voller Zweifel und Resignation sind. Die sind so weit, dass sie sogar den aaronitischen Segen nicht mehr gutheißen werden. Wird uns Gott noch etwas sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Das gilt, habe ich ihnen gesagt, das gilt. Und ich habe ihnen gesagt, sie dürfen sich weiter und sollen sich weiter bergen bei Gott. Und sollen bitte nicht vergessen, bei all den Schwierigkeiten, dass andere so viel Geld haben und so viel Glück haben. Und sie sollen bitte nicht vergessen, wie heißt es hier so schön, dass du mein Herz erfreust. Dass du mein Herz erfreust. Dass tatsächlich Gott der ist, der Herzensfreude schenken kann. Er ist der Herzensfreudegeber. So kann man es übersetzen. Das kannst du nicht bezahlen. Das war mein Tag, mein Gott. Das war mein Tag. Wie war Ihr Tag? Merken Sie, was gut ist? Dass jetzt in diesen beiden Welten, die da angekommen sind, die Welt der Hochmütigen und die Welt der Kleinmütigen, die auf der einen Seite aufschlagen, die auf der anderen Seite aufschlagen. Und mittendrin steht dieser Glaubende und sagt, mein Gott, so war's, so war's. Und jetzt wissen Sie von sich, und ich weiß es von mir, dass das manchmal gar keine realen Gruppen sein müssen. Das ist ja gerade das Gemeine. Das müssen gar nicht tatsächlich jetzt Menschen an einem Tag, kann, aber muss nicht sein, dass es Menschen sind, die an diesem Tag tatsächlich ihnen in Realiter begegnet sind. Das Gemeine ist, diese beiden Gruppen können perfekt in meiner Person fast gleichzeitig ihre Existenz feiern. Ich bin einen halben Tag, schlage ich auf der einen Seite raus und denke, mir gehört das Leben, niemand bremst mich, ich habe das alles in der Hand, ich mache, ich tue, ich kann, ich werde. Und wenige Stunden später denke ich, oh, und schmiere unterm Teppich ab und denke, hoffentlich sieht man mich nicht und erlebt mich nicht und sonst irgendwas. Das heißt, in meiner Einzelperson an einem Tag, ist das nicht irre? Und das eine muss ich nicht auf die Seite der Gläubigen, das andere auf die Seite noch nicht Gläubigen, das Motto, der noch nicht gläubig ist, der hoch und der andere ist der, nein, das geht durch. Aber was hier uns erlebt wird, ist, dass tatsächlich dieser David uns zum Ausdruck bringt. Bring doch den ganzen Salat in die Gegenwart deines Gottes. Erklär es ihm, sag es ihm. Ja, er weiß es schon. Aber es ist ein wunderbares Geschenk, in der Gegenwart deines Gottes das sagen zu können. Mein Gott, das war mein Tag. So ist der Tag gelaufen. Ich habe versucht, mich durchzuschlagen. Ich habe mich versucht abzusetzen, ich habe mich versucht zu distanzieren, ich habe mich versucht ein bisschen zu kämpfen, aber du weißt, wie es gelaufen ist. Das war mein Tag. Ich habe auch von dir erzählt, richtig. Ich habe versucht festzuhalten, dich festzuhalten, das war mein Tag. Ach, so sieht ein Tag aus. So sieht ein Tag aus. Aber da haben sie das anders gedacht, dass sie zum Glauben kommen wollten. Sie dachten, sie kommen da so auf so ein Extra-Orbit, so eine belastungsproblemfreien special geistlichen Orbit. Da ist wie eine Art Räumkommando vor ihnen, was alles wegräumt, was irgendwie Schwierigkeiten mit ihnen geben könnte. Es fliegt alles rechts und links zur Seite, das räumt Gott alles weg und sie haben quasi die freie Bahn, die grüne Welle durch die Innenstadt. Ja, da fahren sie dann durch und rauschen durch. Sie haben sich das so vorgestellt, als ob Gott ihr Herzchen quasi in eine Art Waschmaschine morgens reinigt und jetzt alles locker durchs Leben hindurch und sie haben noch so einen kleinen Heiligenschein drüber und bam, ist der Tag 18 Stunden traumhaft gelaufen. Sorry, das kriegen Sie in bestimmten konfessionellen Gruppen angedeutet, aber real ist es nicht. Real ist das nicht. Das ist real. Das ist real. Schwestern und Brüder, dass wir nach 18 Stunden zu unserem Gott kommen, sagt, du weißt das Schlachtfeld. Du weißt, wie es heute wieder gelaufen ist. In mir und um mich herum. Mein Gott, das war mein Kampf heute. Das war mein Kampf. Das war mein Leben. Das war meine Auseinandersetzung. Das war meine Schwierigkeit. So sieht's aus. Oh Mann, das ist doch gut zu wissen, das ist gut zu wissen, damit wir nicht mit beständigen Selbstzweifeln durch unseren Alltag latschen und denken, alle anderen, die, bei denen ist natürlich super. Die kommen abends bei Gott an und haben ihre kleine Siegesliste dabei und feiern dann das so ab und warten dann auf die Befehle für morgen und stehen stramm im Bett und gehen dann wieder neu ihren Weg in den nächsten Tag rein und ich komme abends an und denke, ich weiß nicht, ob ich morgen noch einen Tag will. Und jetzt erlebe ich, nein, tatsächlich, das ist es, das ist mein Tag, das ist mein Tag. Das ist mein Tag, das ist Ihr Tag. Und so dürfen wir vor unserem Gott sein. Und so leben und kämpfen wir da. Und wissen, er ist da, in dem ganzen Kuddelmuddel. Und dann sind wir vor ihm und danken ihm so sehr, dass er den ganzen Kram aushält. Ach, so einen Schönheitswettbewerb gewinne ich mit meinen Tagen bei ihm nicht. Das macht auch keinen Spaß, mir abends zuzuhören. Das ist nicht locker, wenn ich ihm dann nochmal berichte, wie die letzten 18 Stunden auf der Höhe waren. Aber dann zu begreifen, mein Gott, das ist es. Ich war die ganze Zeit, keinen Augenblick ohne dich. Ich war nie außerhalb von dir. Ich fühlte mich selten toll, aber ich war nie ohne dich. Ich bin nicht von einem Triumph zum anderen marschiert, aber du warst immer dabei. Und du hast gesehen, wie ich gekämpft und gerungen, gemacht und getan habe. Und jetzt bin ich da in deiner Gegenwart, aus der Enge in die Weite. Das ist mein Tag gewesen. Ich danke dir, mein Gott, ich danke dir. So ist Glaube. Und wenn sie sagen, ja, das ist jetzt nicht so toll, habe ich mir doch anders vorgestellt, dann will ich ihnen sagen, ich will keinen Tag mehr, keinen normalen Tag mehr, ohne diese Begleitung dieses Gottes. Dass in diesem ganzen Kram, in diesem ganzen Gesiff, in diesem ganzen Leben meines Daseins einfach mit dabei ist. Mit dabei ist. Nein, der räumt nicht alles weg. Nein, er macht nicht alles glatt. Aber er ist einfach mit dabei. Und so komme ich aus dem Gebetsraum und aus dem Alltagsraum abschließend jetzt in diesen Glaubensraum. Jetzt erleben wir, wie ein David, wie ein Jesus, wie ein Glaubender, wie Sie und ich in der Gegenwart dieses Gottes ankommen und sagen können, was für ein Geschenk, mein Gott, was für ein Geschenk, dass ich glauben kann. Denn ein Wort, das entdeckt man in der deutschen Übersetzung nicht so gut, weiß ich, aber ein Wort kommt nämlich zweimal in diesem Psalm vor. Einmal steht dieses Wort in der Luther-Übersetzung in Kapitel 4, Vers 6, dort heißt es, opfert, was recht ist und hoffet auf den Herrn. Und ganz am Ende heißt es, ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn du allein, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Und bei beiden Mal steht die gleiche Vokabel in der hebräischen Sprache, Betach, Geborgenheit. Geborgenheit ist der Schlüsselbegriff im Psalm 4. Nein, mein Tag ist nicht cool. Nein, es läuft ja jetzt einfach. Nein, ich kämpfe mich da irgendwie durch, aber es gibt ein Stichwort, Geborgenheit. Geborgenheit. Gott, du bist meine Geborgenheit. Wie zeigt sich die? Na gut, das zeigt sich darin, dass Gott meine Gerechtigkeit ist zum Beispiel. Ich werde nie mehr außerhalb dieser geschenkten Gerechtigkeit mich aufhalten. Nie mehr. Wie käme ich dazu? Wie käme ich dazu? Das zeigt sich darin, dass du natürlich mich gewählt hast, dass du mich gesondert gestellt hast. Darin zeigt sich das. Ich bin ja fasziniert darüber, dass Gott das getan hat. Ich konnte es ja nicht bestellen. Das ist ja ein absolutes Vorrecht. So gesondert, gewählt, in der Weise geführt zu sein. Das zeigt sich darin, mein Gott, dass du mich hörst. Das zeigt sich darin, dass du mein Herzensfreudengeber bist. Das zeigt sich darin, dass du mein Shalom bist. Das zeigt sich darin, dass du meine Wohnung bist. Dass du tatsächlich der bist, ja, ich kann es nicht anders sagen, sagt David, der meine Geborgenheit ist. Ich bin in allem, in dem ganzen Kram, bin ich in der Geborgenheit dieses Gottes. Immer. Ich komme nie, gar nie aus diesem Raum der Geborgenheit heraus. Das ist nicht eine emotionale Angelegenheit, das wäre schön. Das ist ein Faktum. Das ist ein Faktum. Geborgen, gehalten, stabilisiert in diesem Gott. Okay, David. Okay. Das ist basic, sagt David. So kannst du leben. So kannst du leben. Die Tür geht weit auf zum Gebetsraum. Sei nicht so blöd und bleib in deiner Enge. Geh in die Weite des Gebetsraumes mit deinem Gott. Tret in seine Gegenwart hinein. Und dann gib ihm den ganzen Alltagsraum. Mit ihm, führ ihn durch in den ganzen Alltagsraum, den ganzen Schlachtfeldern, die da sind. Und dann genieße diesen Glaubensraum. Genieße ihn. In all dem zu wissen, ich bleibe in dieser Geborgenheit. Mit deiner Gerechtigkeit, deiner Wahl, deinem Hören, deiner Herzensfreude, dem Shalom, dem Wohnen, dem Sitz. Ich bin geborgen in dir. Und jetzt, wenn es jetzt nicht 11 wäre, sondern 22, 23, 24 Uhr, ich kenne ihren Rhythmus nicht, dann würde es David sagen, Gute Nacht. Gute Nacht, mein Gott. Gute Nacht, mein Gott. So kann man leben. So kann man glauben. Komm, das machen wir so, damit wir heute Abend auch in großem Frieden Gute Nacht sagen können. Wir beten. Ach, lebendiger Gott und Vater in Jesus Christus, dürfen wir so zu dir kommen und danken dir für diese Modelle, diese Beispiele. Danken dir für diese wunderschönen Glaubenszeugnisse derer, die vor uns deinen Namen angerufen haben und durch die du zu uns sprechen willst, ganz einfach zu uns heute. Danke für diese Basic-Erinnerung. Danke. Danke für dieses Geschenk, nicht in unserer Enge bleiben zu müssen. Du weißt, wie furchtbar wir das immer wieder erleben. Sodass wir in der Weite des Gebetsraumes zu dir rufen dürfen, unsere Gerechtigkeit, die mit Liebe uns überschüttet und uns hört. Was für ein Vorrecht. Und danke, dass wir mit dem ganzen Schlamassel unseres Lebens, dass die erklärend, ausbreitend sagen können und in den Kämpfen, die von außen und die in uns stattfinden. Oh mein Gott, du weißt das. Du warst bei all dem dabei. Bei allem, was gelungen ist und was nicht gelungen ist, was uns runtergezogen oder überheblich gemacht hat, du warst dabei. Kein Alltagsraum ohne dich. Kein Alltagsraum mehr ohne dich. Und so kommen wir unendlich dankbar in diesen Glaubensraum hinein. Preisen dich über diese Gerechtigkeit, die du uns geschenkt hast, über der Wahl, über deinem Hören, über der Bereitschaft, mit uns tatsächlich in den Frieden, in den Shalom hineinzukommen. Und sagen es dir einfacher an diesem Vormittag. Wir danken dir, dass wir geborgen sein dürfen bei dir, unserem Gott. Und so legen wir da auch diesen Sonntag hin. Auch der hat seine Herausforderung, ja selbstverständlich. Wir legen ihn dir hin. Wir bitten dich, dass wir in den Spuren unterwegs sein dürfen, in dem Geist, der in uns wohnt, mit dir, unserem Gott. Und dann werden wir auch am Ende dieses Tages zu dir kommen, aus der Enge in die Weite, und dir alles sagen und der Geborgenheit uns wissen dürfen. Danke, lebendiger Gott, danke, dass wir glauben können. Wir beten dich an und gehen so auch in die vor uns liegende Woche hinein mit diesem Glaubenswissen, mit dieser Modellorientierung des David. Du wirst dabei sein, Tag und Nacht. Dank sei dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.